freikommt, wenn ihn jemand freikauft. Sprich, seine Bekannten oder seine Familie muss kommen und muss die ganze Schuld begleichen, erst dann dafür aus dem Gefängnis wieder raus. Vergeben und vergessen. Hoffentlich nicht, der Mensch sitzt ja immer noch im Gefängnis. Und was dann passiert, ist richtig tragisch. Und das ist der Punkt, wo ich auch so denke, boah, jetzt wird's übel. Rechnet ihr gerade meine Talente nach? Seid ihr zu anderen Ergebnissen gekommen? Der König widerruft seine Vergebung. Und er übergibt den Knecht den Folterknechten. Ende der Geschichte. Was lerne ich daraus? Gott meint es mit Vergebung ganz schön ernst. Und Vergebung ist für ihn offensichtlich kein Hobby für Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. Sondern es ist das innerste Wesen Gottes. Das innerste seines Herzens. Der Ort, bis zu dem die Lanze von dem Soldat vorgedrungen ist. Vergeben. Jesus löst die Sache mit den Folterknechten auch nicht auf und sagt, naja, da warte dann halt eine Weile und dann war es auch wieder okay. Er lässt es so stehen. Ich glaube, es gab schon viele Spekulationen über diese Folterknechte. Ich will mal versuchen, es aufzulösen. Der Mann wird den Folterknechten jetzt übergeben. Nicht irgendwann in Zukunft. Jetzt. Wisst ihr, was es heißt, von einem schlechten Gewissen zerfressen zu werden? Wisst ihr, was es heißt, von Bitterkeit zerfressen zu werden? Ich glaube, die Medizin dagegen ist Vergebung. Nö, da vergebe ich nicht. Da muss er erst verstehen, was er falsch gemacht hat. Oder ich will ihm ja vergeben, aber er weiß vermutlich gar nicht, dass er mich verletzt hat. Woher auch? Jetzt habe ich selten mit den ganz großen Dingen zu kämpfen, die ich vergeben muss. Und ich weiß, da gelten nochmal ein bisschen andere Spielregeln und das ist nochmal ein bisschen schwieriger. Aber so die klassische Alltagssituation ist, ich ärgere mich über dich. Also ich ärgere mich hoffentlich nicht über dich. Aber es soll vorkommen, ja, ich ärgere mich über Menschen. Und die deutsche Sprache ist da sehr entlarvend. Ich ärgere mich über dich. Ja, wer ist am Ende geärgert? Ich. Wer hat mich geärgert? Ich. Und der Mechanismus ist so einfach. Der andere weiß das ja meistens nicht mal. Also warum soll er zerknirscht darüber sein, dass ich mich über ihn ärgere? Und ich denke, das ist oft der Moment, wo wir unsere Gedanken, unsere Zeit und unser Herz dem Teufel übergeben. Und der hat leichtes Spiel. Der muss ja überhaupt nichts tun. Das reicht ja schon, dass er seinen Finger auf die Wunde hält und fragt, tut's immer noch weh? Und du sagst, ja! Und jetzt? Ja! Und weißt du noch, letzte Woche, da hat er auch ja! Und vorletzte Woche, ja! Ein Freund hat mir erzählt, dass er eine Mail bekommen hat. Eine Bitte um ein Gespräch. Eingeleitet mit 30 feinsäuberlich ausgearbeiteten Kritikpunkten. Und er ist auch Pastor. Er hat auch noch einen Kollege. Die Mail waren die beiden gerichtet. Und die haben die Mail dann zusammen gelesen. In voller Länge. Alle 30 Punkte. Und dann hat der eine von den beiden gesagt, so, es war jetzt gut, dass wir das gehört haben. Und wir lassen es jetzt aber nicht zu, dass uns diese 30 Punkte anfechten. Wir machen jetzt Folgendes. Wir vergeben diesem Bruder und wir schreiben ihm eine Mail zurück, dass das mit der Gesprächseinladung eine gute Sache ist und dass er gerne einen neuen Antritt versuchen darf. Aber bitte anders und nicht so. Und er hat gesagt, sie haben ihm diese Mail vergeben. Und dann hat er gesagt, so, und wir machen jetzt Folgendes. Wir denken darüber jetzt nicht nach, sondern wir reden jetzt über ein anderes Thema. Und wir geben dem nicht den Raum. Weil wenn wir dem jetzt den Raum geben, dann ist der Rest des Tages gelaufen und wir haben nichts Produktives mehr getan. Wie ist es, wenn du angegriffen wirst? In meiner Erinnerung werden die Dinge im Laufe der Zeit immer schlimmer. Wenn ich angegriffen werde, dann bin ich oft nicht besonders eloquent oder schlagkräftig oder überhaupt in dem Moment taumel ich erstmal. Ja, der Schlag kommt aus der Deckung, unerwartet. Manchmal vielleicht auch unbeabsichtigt, wie gesagt. Ich ärgere mich über dich nicht, du ärgerst mich. Überraschend ungesehen. Manchmal ist es einfach nur die Botschaft oder es ist die Form, der Moment. Es ist eine Kleinigkeit. Oder der andere verletzt mich an einem Punkt, wo er gar nicht weiß, dass er mich verletzen kann, weil ich noch irgendwas mit mir rumtrage, was er wieder aufreißt. Kann er ja gar nichts für, kann er ja nicht wissen, dass ich das mit mir rumtrage. Und schon stecke ich mittendrin. Und schon dreht sich mein Verteidigungskarussell. Und ich überlege mir, was ich dem gesagt haben hätte können, wenn ich in dem Moment schlagkräftiger gewesen wäre. Und da werden ganze Dialoge draus in meinem Kopf, wo ich anfange, mich zu verteidigen. Und immer wieder, wenn der andere dann was erwidert, dann fällt mir wieder was ein und das ist noch besser. Und das hätte ich ihm auch gesagt haben können. Und das Witzige ist, wenn ich dieser Person dann gegenüberstehe, dann ist erstens die Sache meistens gar nicht mehr so schlimm. Und zweitens kommt davon zum Glück gar nichts raus. Weil die Dinge, die in diesen Dialogen in meinem Kopf entstehen, oft sehr direkt und sehr verletzend sind. Und die mögen teilweise Wahrheit sein. Aber sie sind Wahrheit ohne Liebe. Und wenn ich der Person gegenüberstehe, dann sagt was in mir, sagt das jetzt nicht. Und ich glaube, da steckt auch Bewahrung durch den Heiligen Geist drin. Und es ist wieder so ähnlich wie bei den Sorgen, die der übergroße Schatten sind, die Dinge, die vor uns liegen, manchmal auf uns werfen. Ja? Etwas kommt auf uns zu und es wirft einen übergroßen Schatten. Wie diese Katze, die von hinten angestrahlt wird und dann ist es so eine riesige Raubkatze. Und ich glaube, es ist mit Schuld genauso. Es sind oft ganz kleine Dinge, die uns ärgern und sie werfen einen riesen Schatten auf meine Seele. Und ich mache sie immer größer, indem ich ihnen immer mehr Raum gebe. Wie vergebe ich? Wie schaffe ich es, dass Schuld nicht dieselbe Konsequenz hat wie Sorgen, nämlich dass sie alle meine Kräfte bindet? Viel von Vergebung scheint darin zu liegen, die Dinge 70 Mal Jesus zu übergeben. Wenn wir es nicht tun, dann laugt uns das aus, weil wir permanent bluten. Und weil zumindest ich auch immer bemüht bin, dann die Wunden offen zu halten. Soll doch der andere sehen, wie doll ich verletzt bin. Soll er doch sehen. Und dann ziehe ich mich in mich selbst zurück. Ich glaube, die Folterknechte sind sehr real. Und sie sind nicht irgendwas, was irgendwann auf uns zukommt. sie sind in meinem Herz, sie sind in meinem Kopf. Sie sind in meiner Seele. Und der Teufel hat es überhaupt nicht nötig, mich von Gott wegzubringen. Das mache ich oft genug ganz von alleine. Und ich glaube, er ist schon vollkommen zufrieden damit. Wenn ich denke, ich kann ja theoretisch zu Gott kommen, ich mache es aber praktisch nicht, weil ich um mich selbst kreise. Da hat er doch schon alles erreicht, was will er mehr? Die schlechte Nachricht ist, ich glaube, wir können diesen Kreislauf nur durch Vergebung durchbrechen. Und die wird immer unverdient sein. Weil sie Vergebung ist. Weil sie kein Glattrechnen ist. Und sie wird immer schwer sein von unserer Seite. Weil es immer bedeutet, was loszulassen. Und was loslassen ist immer schwierig. Und vielleicht auch was uns genommen wurde. Und zu sagen, es ist okay, dann ist es weg, dann ist es so. Und sie wird immer von uns ausgehen müssen. Aber ich glaube, sie ist der Weg, wie ich meine Seele für Gott und für seinen Willen entrümpel. Okay, ihr habt vermutlich schon viele Predigten zum Thema Vergebung gehört. Ich versuche euch einen Vorschlag zu machen, wie es aussehen könnte. Erstens, Gott die Wunden hinhalten. Das ist viel besser, als meine Wunden selbst zu lecken. Zweitens, ich bitte Gott um Hilfe im Vergebungsprozess. Wohl wissend, dass ich es immer nicht von mir aus nicht hinkriege und dass es nicht so einfach ist zu vergeben. Und bei kleinen Wunden reicht, glaube ich, oft ein Gebet und die feste Entscheidung, die Sache loszulassen. Und dann 7x, 70x dranbleiben. Und immer wenn der Gedanke wieder zurückkommt und das Rechtfertigungskarussell wieder anfängt, sich zu drehen, zu sagen, nein, du wolltest das loslassen. Bei großen Dingen geht es nicht so einfach, glaube ich. Und da ist es ein längerer Weg. Und da will ich euch auch nicht in die Tasche lügen und sagen, ihr müsst halt vergeben. So leicht ist es nicht. Und trotzdem glaube ich, dass es der richtige Weg ist. Dann, also erstens Gott die Wunden hinhalten, zweitens ihn um Hilfe bitten, drittens Ehrlichkeit vor mir selbst und mich fragen, was verletzt mich eigentlich? Ist es wirklich so schlimm? Oder ist das, was so schlimm ist, mein Ego? Hilft manchmal auch schon, die Dinge einzunorden. Dann, ich vergebe dem anderen. Ob er es annimmt, das kann ich damit noch nicht sagen. Das ist dann seine Sache. Das kann ich erstmal für mich tun oder das kann ich mit jemand anderem zusammentun. Das ist eine gute Sache, sowas als Entscheidung festzuhalten, glaube ich. Und dann, wenn ich mich traue, dem anderen gegenüberzutreten, würde ich sagen, ist es auch eine gute Sache, mich ihm zu öffnen und ihm zu sagen, dass ich verletzt war. Weil vielleicht weiß er es gar nicht. Vielleicht ist es tatsächlich eine Typsache. Und vielleicht muss er es mal hören. Aber nicht bevor ich ihm vergeben habe, sondern nachdem ich ihm vergeben habe. Nicht, damit es ihm leid tut, sondern damit er was draus lernen darf. Und dann lasse ich 7x, 70x los, wenn der Gedanke wiederkommt. Ja, ist nicht so einfach, ich weiß. Ist jetzt leicht gesagt. Das war jetzt das Ganze als Blaupause, ja? In der Situation ist es wesentlich schwieriger. Aber ich glaube, es ist ganz gut, so einen Exit-Plan zu haben, wie es funktionieren könnte. Vergebung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versucht uns Gott. Versucht uns Gott. Nee? Ja? Wer will mitspielen? Gott versucht uns nicht. Ja. Es ist eine gute Antwort. Wäre auch meine, ja? Selbst bei Jesus war es der Satan in der Wüste. Und trotzdem war es der Heilige Geist, der ihn in die Wüste geführt hat. Und deshalb ist das, führe uns nicht in Versuchung, glaube ich, kein Versehen. Das wird gerade viel in den Medien diskutiert, nachdem irgendwie die katholische Kirche auch mal überlegt hat, ob sie das nicht anders übersetzen sollen. Führe uns in der Versuchung, zum Beispiel wäre so eine Übersetzung. Ich glaube, es steht schon bewusst so da, wie es da steht. Und ich komme auch nicht ganz daran vorbei. Ich kann natürlich versuchen, das irgendwie mit anderen Bibelstellen zu harmonisieren. Aber erstmal hat Jesus vermutlich gesagt, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jakobus 1,13. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun. Und er führt auch selber niemanden in Versuchung. Also warum steht es da so? Wie gesagt, weil es Jesus gesagt hat. Das ist für mich ein gutes Argument. Ja, ich kann mich über die Bibelstelle ärgern. Aber ich kann nicht ganz an ihr vorbei. Das ist das Erste. Und das Zweite, es ergibt sicherlich einen Sinn, wenn es da steht. Was war denn direkt davor? Direkt davor war die Sache, wo Jesus in die Wüste geführt wird. Er hat also am eigenen Leib erlebt, was es heißt, versucht zu werden. Und wenn Jesus, der gerade davor selbst versucht wurde, jetzt empfiehlt, so zu beten, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sorry. Dann heißt das für mich, Jesus selbst ist der Versuchung aktiv begegnet. Und er musste ihr widerstehen. Und das finde ich wahnsinnig tröstlich, er weiß offensichtlich, dass Versuchung kein Spaziergang ist. Und ich glaube, wir nehmen Prüfung und Versuchung manchmal nicht ernst genug. In Psalm 26, da betet der Beter ganz mutig. Erprobe mich, Herr, und durchforsche mich. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Das ist ein mutiges Gebet. Und ich glaube, man muss entweder sehr mutig oder sehr dumm sein, um das zu beten. Und es mag sein, dass der Beter sich in diesem Moment so sicher fühlt. Jesus empfiehlt es, glaube ich, nicht, so zu beten, sondern er empfiehlt, nehmt die Versuchung ernst. Nehmt die Versuchung ausreichend ernst, denn ich weiß, wie hart das sein kann. Und es ist nicht hilfreich, vollmundig den großen Helden zu spielen. Es kann trotzdem sein, dass euch die Versuchung einholt. Es kann trotzdem sein, dass euch das Böse einholt. Aber bittet nicht aktiv drum. Seid euch nicht so sicher. Und ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass Gott das ernst nimmt, was wir beten. Und wenn wir aktiv beten, prüfe mich, dann müssen wir damit rechnen, dass Gott uns prüft. Und ich garantiere euch, wenn die Versuchung kommt, dann klingelt sie nicht an der Haustür und sagt, guten Tag, ich bin die Versuchung, darf ich rein? Die kommt durchs Kellerfenster. Ich glaube, Gott kann Versuchung zulassen. Und ich glaube, es ist das Böse, was uns in der Versuchung begegnet. Es ist nicht Gott. Es war auch bei Jesus nicht Gott in der Wüste. Gott versucht nicht. Und insoweit widersprechen sich da die Stellen auch gar nicht. Ich glaube, die Bitte unterstellt Gott nicht die Gemeinheit, aktiv das Böse zu wollen oder zu tun, sondern sie erinnert uns an die Gefährdung unseres Glaubens und wie wankelmütig ich manchmal bin und wie versuchlich ich bin und wie schnell ich fall. Und sie warnt mich vor zu viel Selbstsicherheit. Und sie lehrt uns zu sehen, was für ein großes Geschenk das ist, glauben zu können und vor Verunsicherung verschont zu sein. Nicht nur das ganz Große zu wollen. Nicht nur der ganz große Held vor Gott sein zu wollen. Nicht hinzustehen, ich mit meinem Glauben, der gestellt ist. Sondern auch zu sagen, hey, ich weiß, dass er gefährdet ist. Ich weiß, dass er angefochten ist. Und ich nehme die Gefahr ernst. Weil Jesus sie erlebt hat und weil er selbst sagt, Leute, das ist kein Spaziergang. Das Vaterunser beginnt mit einer Standortbestimmung. Immer bin ich zu meiner Zusammenfassung gekommen. Wer ist nochmal Gott? Und wer bin ich? Und was ist wirklich wichtig? Da fängt es an. Und dann lehrt es mich drei Dinge, die, glaube ich, wenn ich sie ernst nehme, mir helfen, dieses Verhältnis zwischen Gott und mir auf solide Beine zu stellen. Erstens, tägliches Brot. Vor Gott im Heute sein, statt mit ihm die Sorgen von morgen zu besprechen. Zweitens, Vergebung. Lernen, vor Gott zu treten, reinen Tisch zu machen. Statt theoretisch dort zu sein und mich praktisch in Schattengefechten aufzureiben. Und drittens, Erlösung vom Bösen. Mich nicht aktiv in den Einflussbereich des Bösen zu begeben und den Held zu spielen, sondern mich zu Gott zu halten. Und ich glaube, wenn wir die drei Sachen für uns hinkriegen, ich glaube, dann haben wir ein großes Stück geschafft dahin, dass Gott in unser Leben sprechen darf. Und dass wir offen sind, das zu hören, was er uns sagen möchte. Und ich glaube, das ist das große Ziel des Ganzen. Ich möchte beten. Vater, wie oft stehe ich vor dir? Und sehe eigentlich nur mich. Sehe die Dinge, die mich beschäftigen. Dabei geht es um dich. Um deinen Willen. Um deine Größe. Wo ich doch eigentlich weiß, dass dein Wille viel besser ist als mein Wille. Vater, wie oft stehe ich vor dir? Und es dreht sich um meine Sorgen. Wo ich doch eigentlich weiß, der Moment ist viel zu kostbar. Es ist viel zu schön, bei dir sein zu dürfen, als dass ich schon wieder die Agenda von übermorgen mit dir besprechen müsste. Und wie oft komme ich gar nicht zu dir, weil ich so um mich selbst kreise, weil ich meine Wunden leck, meine Verletzungen, weil ich mich schon wieder über irgendwas oder irgendwen ärgere. Ich bitte dich, dass du mir da hilfst, dass du uns da hilfst, schneller in Vergebungsprozesse zu kommen. Nachhaltiger in Vergebungsprozesse zu kommen. Zu lernen, loszulassen und wegzugeben. So wie du vergibst, wenn wir vor dich kommen. Nicht kleinlich, nicht zögerlich. Und ich stehe staunend da vor dir und vor deiner Vergebung, vor der Größe deiner Tat. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Folterknechte, die wir uns selbst so oft auferlegen, zu identifizieren und sie in den Ruhestand zu schicken. Weil die Zeit bei dir viel besser aufgehoben ist. Und ich bitte dich, dass du uns vor Angriffen bewahrst. Nicht, weil du nicht wüsstest, was es bedeutet, angegriffen zu sein, sondern weil du es weißt. Weil du es erlebt hast. Und ich bitte dich, dass du uns stattdessen in dein Herz hältst, dass wir mehr von dir sehen dürfen. Mehr von deiner Herrlichkeit, mehr von deiner Größe. Und dass wir wachsen dürfen in deiner Gegenwart.